Willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crime, dem Podcast zu Cyberkriminalität und Cybersicherheit. Wir widmen uns den großen und kleinen Verbrechen im Netz und beleuchten für euch Sicherheitslücken und Fehltritte, deren Auswirkungen mitunter verheerend sein können. In der heutigen digitalen Welt sind Kinder und Jugendliche mehr denn je online aktiv. Sei es in sozialen Netzwerken, bei Online-Spielen oder über Apps. Laut dem Verein Deutschland sicher im Netz verbringen sie durchschnittlich 2,4 Stunden täglich online. Mit steigendem Alter steigt auch die Dauer der Nutzung. Doch mit dieser digitalen Freiheit gehen auch erhebliche Risiken einher. Kinder sind im Internet oft schutzlos einer Vielzahl von Gefahren ausgesetzt. Meistens erkennen sie nicht die Tragweite ihres digitalen Verhaltens und selbst Eltern sind nicht immer über die potenziellen Gefahren im Bilde. Viele möchten ihren Kindern den Zugang zur digitalen Welt ermöglichen und dabei ihre Erlebnisse teilen. Gleichzeitig ist es wichtig, sich der möglichen Auswirkungen bewusst zu sein, die das Teilen von Bildern und Videos auf die Privatsphäre der Kinder haben kann. In dieser Folge widmen wir uns der entscheidenden Bedeutung der Privatsphäre von Kindern im Netz und den rechtlichen Rahmenbedingungen, die ihren Schutz sicherstellen sollen. Gleichzeitig werfen wir einen Blick auf die Verantwortung von Eltern, Plattformen und Gesellschaft, um Kinder vor digitalen Übergriffen zu schützen. Dazu spreche ich mit Valentina Lauer. Sie ist Juristin und Projektleiterin von Safe im Recht des Kinderschutzbundes Frankfurt.
Also das Elternhaus, die Schule, die Gesetzgebung, die Plattformen. Alle sind irgendwie beteiligt und alle sind aber auch ein bisschen überfordert und versuchen, dieser Problematik Herr zu werden.
Und ich spreche mit Professor Dr. Thomas Rüdiger. Er ist Wissenschaftler im Bereich Cyberkriminologie.
Welche Eltern würden auf einer Straße langlaufen und wenn da irgendein Täter steht, dann sagen, oh, gefällt dir mein Kind? Guck mal hier, willst du ein Foto haben? Das würde niemand machen. Aber im Netz ist es genau die Konstellation.
Oh, schau doch mal kurz in die Kamera. Oder lächel für das Foto. Das sind doch Sätze, die wir alle schon einmal von unseren Eltern gehört haben. Anstatt in Fotoalben zu verschwinden, die nur alle 5 Jahre aus den verstaubten Regalen geholt werden, werden diese Bilder heutzutage meist digital geschossen und auch aufbewahrt. Mit dem Aufkommen sozialer Plattformen wie Facebook und Co. teilen Eltern auch zunehmend die Meilensteine und Entwicklungen ihrer Kinder mit einer breiten Öffentlichkeit. Was passiert jedoch, wenn Kinder das gar nicht wollen? Wenn sie nie gefragt worden sind, ob sie sich wohlfühlen mit den Bildern, die von ihnen geteilt werden. Ein Beispiel dafür, wie gravierend die Auswirkungen sein können, wenn Kinder sich mit der von ihren geteilten Online-Präsenz unwohl fühlen, ist ein Fall aus Italien. Im Jahr 2018 verklagt ein 16-jähriger Junge seine Mutter, weil sie wiederholt Fotos von ihm auf Facebook und Instagram veröffentlicht hat. Gegen seinen ausdrücklichen Willen. Der Jugendliche fordert nicht nur die Löschung der Bilder, sondern verlangt auch 10.000 Euro Schadensersatz. Das Gericht in Rom gibt ihm Recht. Die Mutter muss die Fotos entfernen und darf in Zukunft keine weiteren ohne seine Einwilligung posten. Dieser Fall aus Italien wirft ein Schlaglicht auf das weit verbreitete Phänomen des Sharenting, der Praxis, dass Eltern Fotos, Videos und persönliche Informationen ihrer Kinder in sozialen Netzwerken teilen, oft ohne deren Einwilligung. Während viele Eltern dabei nichts Böses im Sinn haben, sondern stolz besondere Momente teilen wollen, wird häufig übersehen, dass sie damit die digitale Identität ihrer Kinder formen und deren Privatsphäre oft ohne Einwilligung teilen. Doch ab wann sollten Kinder selbst mitentscheiden dürfen, was mit ihren Fotos geschieht? Valentina Lauer, Juristin und Projektleiterin des Programms Safe im Recht beim Kinderschutzbund Frankfurt, setzt sich intensiv mit den Rechten von Kindern im Netz auseinander. Sie betont, dass Eltern zwar lange entscheiden können, ob Fotos ihrer Kinder geteilt werden, doch es sei wichtig, Kinder frühzeitig in diese Entscheidung einzubinden.
Beim allgemeinen Teilen von Fotos im Netz gilt erstmal, dass bis 14 Jahren die Eltern entscheiden bzw. mitentscheiden dürfen, ob Fotos gemacht und geteilt werden. Und man in der Regel ab 7 Jahren den Kindern die Einsichtsfähigkeit zuspricht, auch entscheiden zu dürfen, was eigentlich mit ihren Fotos passiert. Aus meiner Praxis und Erfahrung würde ich eigentlich total dafür plädieren, noch viel früher mit Kindern darüber zu sprechen und sie mitentscheiden zu lassen, was eigentlich mit den Fotos geschieht, die von ihnen gemacht werden. Also sobald Kinder in Kontakt stehen, ist es eigentlich wichtig, mit ihnen darüber zu sprechen, damit sie auch frühzeitig lernen, dass sie ein Recht am eigenen Bild haben.
Die Frage, wann und in welchem Umfang Kinder über ihre eigenen Bilder mitentscheiden dürfen, führt unweigerlich zum zentralen Thema der Privatsphäre. Die Privatsphäre schützt persönliche Informationen, Bilder und Daten vor unberechtigtem Zugriff oder Missbrauch, während die Einwilligung sicherstellt, dass Personen die volle Kontrolle darüber haben, wer auf ihre Daten zugreifen darf und wie diese genutzt werden. Die Privatsphäre ist in mehreren Gesetzen geschützt. In Deutschland ist das Recht auf Privatsphäre unter anderem im Grundgesetz verankert, genauer gesagt in Artikel 2, also dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, und Artikel 1, dem Schutz der Menschenwürde. Diese Artikel sichern das Recht auf den Schutz persönlicher Daten und das Recht auf das eigene Bild. Die Rechte von Kindern, ob im Alltag oder im digitalen Raum, sind oft wenig bekannt, selbst bei Eltern oder Lehrkräften. Valentina Lauer kennt die Gesetzeslage genau und erklärt, dass Kinder nicht nur allgemeine Grundrechte, sondern auch durch internationale Regelungen besonders geschützt sind.
Kinder haben ganz viele Rechte, ganz allgemein. Kinder sind GrundrechtsträgerInnen, das heißt die ganzen Grundrechte, die wir auch kennen und haben, wie Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit, sind Rechte, die Kinder auch haben. Und dann gelten für Kinder nochmal ganz besonders die UN-Kinderrechtskonvention, die in Deutschland das Rang eines Bundesgesetzes hat. Das heißt quasi absolute Geltung für alle Kinder. Und da stehen ganz viele Rechte drin, über die Kinder und auch Erwachsene häufig zu wenig aufgeklärt sind. Und all diese Rechte gelten explizit auch im Netz. Das heißt, das Recht auf Schutz, das Recht auf Teilhabe, Beteiligung, das Recht auf Spiel und Erholung, das sind alles Rechte, die auch im Internet gelten.
Es ist vollkommen verständlich, dass Eltern ihre Kinder in sozialen Medien oder in WhatsApp, Instagram und Facebook Stories teilen möchten. Diese Plattformen bieten eine einfache Möglichkeit, besondere Momente und Meilensteine festzuhalten und mit Freunden und Familie zu teilen. Jedoch ist auch wichtig zu bedenken, dass dadurch ein digitaler Fußabdruck entsteht, der die Kinder ein Leben lang begleiten kann. Valentina Lauer erklärt, dass es hilft, die eigene Perspektive dabei zu berücksichtigen.
Es gibt dann ja oft das Beispiel von diesen Kinderbildern, die so zwischen süß und peinlich so ein bisschen hin und her schwanken. Vielleicht auch Babybilder mit verschmiertem Babybrei im Gesicht oder ne, Kinder werden beim Wickeln oder so fotografiert. Wo die Frage im Raum steht, wie findet man das eigentlich mit 15, wenn es diese Bilder von mir im Netz gibt oder vielleicht auch mit 35? Und da können Eltern sich eigentlich gut fragen, wie fände ich es eigentlich, wenn von mir so ein Bild im Netz zu finden ist. Und dann muss man immer dazu sagen, und ich glaube, das ist auch was, was vielen nicht bekannt genug ist, dass alle Bilder, die im Netz sind, eben auch zweckentfremdet und weiterverwendet werden können.
Darüber hinaus kann das Teilen von Bildern auch bedeutende Risiken bergen, da es häufig mit der Weitergabe sensibler Informationen einhergeht. Fotos, die auf dem Spielplatz, vor der Wohnung oder der Schule aufgenommen werden, können dazu führen, dass ein umfassendes Profil des Kindes entsteht. In diesem Kontext gewinnt das Konzept der Familienblogger zunehmend an Aufmerksamkeit. Diese Eltern präsentieren auf Plattformen wie YouTube und Instagram nicht nur ihre täglichen Erlebnisse und Herausforderungen, sondern monetarisieren diese Inhalte auch durch Werbung, Produktplatzierungen und Sponsoring-Deals. Sie gewähren ihren ZuschauerInnen intime Einblicke in ihr Familienleben, von Alltagsroutinen bis hin zu besonderen Anlässen, die normalerweise eigentlich in einem privaten Rahmen bleiben würden. Valentina Lauer und ihr Team sehen das Thema rund um Familienblogger und Kinderinfluencer problematisch.
Es ist da so, dass ganz, ganz viele Rechte der Kinder betroffen sind und es noch überhaupt keine Möglichkeit gibt oder man ganz wenig Bewusstsein dafür gibt, wie man das eigentlich gesetzlich in den Griff kriegt. Im Prinzip ist einiges davon wahrscheinlich Kinderarbeit. Da wird ja ein ganz großer Teil des Alltags irgendwie mitgefilmt und da sind ganz viele Aspekte tatsächlich problematisch. Ich glaube, dass das den Eltern gar nicht so bewusst ist, die das machen, aber sie nehmen ihren Kindern ja schon mal damit, dass sie einen Großteil des Alltags präsentieren, ganz viel Rückzugs- und Privatsphäre-Möglichkeiten. Wenn es dann noch so ist, dass möglicherweise bei so großen Accounts das Familieneinkommen generiert wird über diese Influencing-Tätigkeit, die sich meistens auf die Kinder bezieht, dann ist es natürlich so, dass auf den Kindern von klein auf der Druck lastet, hier für das Einkommen der Familie zuständig zu sein. Und auch da habe ich eigentlich keine Freiheiten mehr zu Hause und gerate auch in ein ganz komisches Verhältnis mit meinen Eltern.
Vor allem auf Plattformen wie YouTube und Instagram gibt es zunehmend Kinder, die in unregulierten Arbeitsumfeldern erschienen, zum Beispiel bei Familienvlogs oder in Produktwerbungen, ohne rechtlichen Schutz oder Kontrolle über ihre eigene Präsenz. Seit den 2010er Jahren gibt es auch in Frankreich einen signifikanten Anstieg von Familienvlogs oder Videoblogs, in denen Eltern ihre täglichen Aktivitäten und oft sehr private Momente auf YouTube und anderen Plattformen teilen. Einige dieser Kanäle erreichen Millionen von FollowerInnen und generieren erhebliche Einnahmen durch Werbung, gesponserte Inhalte und Produktplatzierungen. Ein Beispiel ist der YouTube-Kanal Neo and Swan, auf dem zwei Brüder regelmäßig im Mittelpunkt stehen und in Alltag- sowie Freizeitaktivitäten gezeigt werden. Obwohl viele dieser Videos harmlos wirken, wird die zunehmende Monetarisierung der Kinder von KritikerInnen als problematisch angesehen. Die Kinder sind in jungen Jahren bereits als Mini-Stars bekannt, ohne die Konsequenzen für ihre langfristige Privatsphäre und persönliche Entwicklung zu verstehen. Aus diesem Grund werden bereits Gesetze in Kraft gesetzt, um Kinder in diesem Maße zu schützen. So gibt es in Frankreich ein Gesetz, das speziell das Influenzen von Kindern regelt.
Kurz erklärt: Das französische Gesetz von 2020 zum Schutz von Kindern von Influencern regelt die kommerzielle Nutzung von Kindern in digitalen Inhalten auf Plattformen wie YouTube und Instagram. Es umfasst die Verpflichtung zur behördlichen Genehmigung für Eltern, wenn die Inhalte Einnahmen generieren, beschränkt die Arbeitszeiten der Kinder und sichert ihnen einen Teil der Einnahmen, der bis zur Volljährigkeit auf einem Sparkonto hinterlegt wird. Zudem gewährt es Kindern das Recht, später die Löschung ihrer Inhalte zu verlangen, um ihre Privatsphäre und Rechte zu schützen.
Ein besonders sensibles, aber äußerst relevantes Thema, das wir im Kontext des Schutzes von Kindern im Netz ansprechen müssen, ist der Schutz vor Pädokriminalität. Viele dieser TäterInnen nutzen das Internet und soziale Medien, um mit jungen Menschen in Kontakt zu treten. Die Verbindung zwischen der unkontrollierten Präsenz von Kindern im Netz und der steigenden Bedrohung durch Pädokriminalität wird immer deutlicher, wenn man bedenkt, dass mit jedem geteilten Bild und jeder veröffentlichten Information potenzielle TäterInnen leichter Zugriff auf Daten von Kindern erhalten. Professor Thomas Gabriel Rüdiger ist Cyberkriminologe und beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem Thema sexueller Belästigung von Kindern und Jugendlichen im digitalen Raum. Er stuft das Teilen von Bildern von Kindern als besonders riskant ein und weist darauf hin, dass jede unbedachte Veröffentlichung bereits die Sicherheit des Kindes gefährden kann.
Wenn man seine eigenen Accounts benutzt und das postet, heißt das, dass man fast immer kontextuelle Informationen preisgibt, die zum Beispiel die Kinder individualisierbar machen. Was meine ich damit? Du nimmst deinen Account als Eltern und haust da immer rauf, wo du essen gehst. Du haust vielleicht auch rauf, wo deine Laufstrecke ist. Vielleicht auch mal, wie dein Auto aussieht, wie das Haus von außen aussieht. Vielleicht auch, was für Haustiere ihr zu Hause habt, wie die heißen. Wie deine Eltern heißen, also die Großeltern zum Beispiel des Kindes. Und dann postest du das Kind, selbst wenn du es von hinten postest. Habe ich Informationen, die ich heutzutage mit digitalen Mechanismen ganz unproblematisch über das Kind und über dich finden kann. Und wenn ich zum Beispiel ein Stalker oder irgendwas wäre, wäre es auch nicht so schwer, wenn du zum Beispiel in einem kleinen Ort wohnst, rauszufinden, wo ist der nächste Kindergarten, die nächste Schule.
Ein weiterer Aspekt in der Diskussion um den Schutz von Kindern im Internet ist die rasante Verbreitung von Technologien wie Gesichtserkennung und KI-gestützter Bildbearbeitung. Diese Technologien eröffnen nicht nur neue Möglichkeiten, sondern bringen auch erhebliche Risiken mit sich. Thomas Rüdiger klärt auf.
Wenn man einmal diese Kinder postet ab einem gewissen Alter, können sie vermutlich mit Gesichtserkennung immer wieder erkannt werden und Alterungssoftware. Und diese Identität den Kindern zu nehmen, bevor sie selber vielleicht die Möglichkeit haben zu sagen, wie sie geprägt werden wollen und ob sie das überhaupt wollen, das ist auch ein Thema, was relevant ist. Dazu muss man wissen, man kann ein Bild, wenn es öffentlich gepostet ist, eigentlich nicht mehr zurückholen. Es gibt ja auch sogenannte Scrapping-Software, relativ großer Skandal immer, dass öffentlich gepostete Bilder in sozialen Medien am Ende kopiert werden und auf Plattformen zum Beispiel für Gesichtserkennung landen. Es gibt ja auch Firmen, die sagen, dass sie jeden Menschen im Netz bis zum gewissen Zeitalter eigentlich erkennen können mit ihren Bildern.
In diesem Zusammenhang setzt die Deutsche Telekom mit ihrer Kampagne Nachricht von Ella 2023 ein starkes Zeichen. Die Aktion richtet sich gezielt an Eltern, die oft unbedacht Kinderfotos im Netz teilen, ohne sich der möglichen Folgen bewusst zu sein. Unter dem Motto Share with Care nutzt die Kampagne die Möglichkeiten von Deepfake-Technologie, um die 9-jährige Ella in einem Video digital altern zu lassen. Die täuschend echte, erwachsene Ella warnt ihre Eltern vor den zukünftigen Gefahren, die KI-Software in Verbindung mit ihren geteilten Kinderfotos mit sich bringt. Wir haben dir Informationen zu der Kampagne in den Shownotes verlinkt. Ein weiteres, oft unterschätztes Risiko, das durch die Online-Welt entsteht, ist das sogenannte Cyber-Grooming.
Kurz erklärt. Cyber-Grooming ist der Versuch, über das Internet gezielt Kontakt zu Minderjährigen aufzunehmen, um deren Vertrauen zu gewinnen und sie für sexuelle Zwecke zu manipulieren oder auszunutzen. Täter nutzen häufig soziale Netzwerke, Chats, Spieleplattformen oder andere Online-Kommunikationsmittel, um sich an Kinder und Jugendliche heranzutasten. Sie bauen dabei schrittweise eine emotionale Verbindung auf und manipulieren die Opfer, um persönliche Informationen, Bilder oder Treffen im realen Leben zu erzwingen. Cybergrooming ist strafbar, da es eine Form des sexuellen Missbrauchs darstellt.
Ein Fall von Cybergrooming in Österreich schockiert im Jahr 2021 besonders. Laut Medienberichten nutzt ein 57-jähriger Mann eine KI-Software, um sein Aussehen zu verändern. In das eines jungen Mädchens. So bringt er mehr als 600 minderjährige Jungen per Videochat dazu, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen.
Er soll sich konsequent in den Videonachrichten als ein 16-jähriges Mädchen ausgegeben haben und hat so 600 Jungen dazu gebracht zu glauben, sie reden mit einem 16-jährigen Mädchen. Das zum Beispiel sind die Risiken eines KI-generierten Zeitalters. Ja, der Täter ist auch verurteilt worden, aber in keiner normalen Welt, also in keiner analogen Welt, kann irgendein über 50-Jähriger sich konsequent als ein 16-jähriges Mädchen ausgeben und dadurch Jungen dann zu sexuellen Missbrauchshandlungen am Ende bewegen. Und das zeigt, glaube ich, so die Relevanz, auf was wir hier zusteuern.
Die entstandenen Videos zeichnet der Mann auf. Den Berichten zufolge wird er vom Wiener Landgericht zu 3,5 Jahren Haft verurteilt. Der Angeklagte gesteht die Taten vor Gericht. Und zusätzlich verhängt das Gericht die Einweisung in eine Einrichtung für sogenannte geistig abnorme Rechtsbrecher. Anhand dieses Falles wird deutlich, wie schnell und vor allem wie einfach Kinder zu Opfern von CybergroomerInnen werden können. Was aber ebenso beunruhigend ist, wie solch ein Fall so spät aufgedeckt werden konnte und wirft somit auch Fragen zur Strafverfolgung und zur Verantwortung im digitalen Raum auf. Thomas Rüdiger bringt diese Problematik auf den Punkt.
Ich bin ja der Meinung, dass die Sexualtäter, zum Beispiel die Cybergroomer im Netz, die Online-Prädatoren, sagt man auch manchmal, dass die so offen an Kinder herantreten können, weil sie keine Angst vor Strafverfolgung haben. Das liegt aber auch an dem generellen Gefühl der Rechtsfreiheit im Netz. Also ist ein Thema, warum ist das Netz für viele gefühlt rechtsfrei? Und da kommt man zu sehr vielen Aspekten, die damit zusammenhängen. Beispielsweise, dass es normal ist, täglich Phishing-E-Mails zu sehen, die eigentlich versuchte Betrugsdelikte darstellen. Keiner will, dass das angezeigt wird, wenn man mal ehrlich ist, weil es alles überfordern würde.
Kinder sind mit diesen traumatischen Situationen meist überfordert. Aufgrund des Missbrauchs und teilweise wegen des eigenen Handelns schweigen sie gegenüber den Eltern. Oft wissen sie nicht, an wen sie sich wenden sollen. Valentina Lauer schildert ihre Erfahrung in diesen Fällen.
Wir erleben ganz häufig in der Beratung, aber auch in der Information, dass wenn was passiert, also wenn Bilder von mir im Netz verbreitet wurden und ich jetzt Schwierigkeiten habe oder damit erpresst werde oder Kontakt habe mit Cybergroomern oder mit Leuten, die Dinge von mir wollen, wo ich gar keine Kontrolle mehr habe und wo es mir ganz schlecht damit geht, dann ist natürlich ein großes Problem, wenn ich dann nicht mit meinen Eltern darüber sprechen kann. Aber die Kinder, die sich bei uns melden, die haben das Gefühl zumindest, das nicht mit ihren Eltern besprechen zu können.
Sharenting und Cybergrooming sind zwei große Gefahren für Kinder im Netz. Doch warum sind Kinder und Jugendliche überhaupt so verwundbar? Die Antwort kann nicht nur auf Täterseite liegen, sondern auch in Strukturen, die das Verhalten ermöglichen. Valentina Lauer und Thomas Rüdiger setzen sich beide dafür ein, dass nicht nur digitale Bildung ausgebaut wird, sondern auch Behörden und Plattformbetreibende mehr tun, sowie Eltern das Thema Online-Sicherheit daheim mehr ansprechen. In all diesen Feldern geht es laut Thomas Rüdiger viel zu langsam voran.
Warum sind die Eltern nicht in der Lage, ihre Kinder darauf vorzubereiten? Und die Täter, wieso scheinen die keine Angst vor Strafverfolgung auch bei Sexualdelikten im Netz zu haben? Warum hat der Betreiber kein Interesse daran? Was ist mit der Politik? Versteht die das eigentlich? Und so ist es aufgebaut worden, weil ich musste mich dann damit auseinandersetzen und das hat im Prinzip meine Arbeit bis heute durchzogen. Und wenn man Interviews von damals von mir liest, so etwa 13, 14 Jahre her, ist fast dasselbe, was ich heute erzählen muss. Und das ist kein gutes Zeichen für mich.
Das beobachtet Valentina Lauer ebenfalls. Denn bevor an Lösungen gearbeitet wird, scheint die Verantwortungsfrage für viele Beteiligten nicht geklärt zu sein.
Ich erlebe seit Jahren, dass da so eine gewisse Verantwortungsdiffusion passiert und alle sich so gegenseitig Verantwortung zuschieben und die Kinder alleine lassen in ihrer Entwicklung. Also das Elternhaus, die Schule, die Gesetzgebung, die Plattform. Alle sind irgendwie beteiligt und alle sind aber auch ein bisschen überfordert und versuchen, dieser Problematik Herr zu werden. Und natürlich ist es ganz wichtig, dass Medienkompetenz an sich Verbreitung findet bei den Kindern, aber auch bei den Eltern oder der älteren Generation.
Wie auch schon in unserer vergangenen Folge, als wir über das Thema Online-Radikalisierung gesprochen haben, ist digitale Bildung einer der Schlüssel, um wichtige Medienkompetenz zu vermitteln. Besonders für junge Menschen in ihren vulnerablen Jahren ist das essentiell. Besonders wenn ein Schamgefühl besteht oder sie Themen vor ihren Eltern nicht ansprechen wollen. Das ist unter anderem auch eine Kernforderung von Thomas Rüdiger.
Wir brauchen eine digitale Bildung ab der ersten Klasse an jeder Schule verpflichtend. Wir brauchen Polizei, die diese Regeln im Netz auch mit durchsetzt. Und, das ist die Überleitung zu den Betreibern, wir brauchen jemanden, der eine digitale Infrastruktur schafft, die die Kinder auch relativ sicher macht. Das sind für mich die digitalen Bürgersteige zum Beispiel. Das wäre eine Aufgabe des Staates und der Betreiber selber.
Sichere Plattformen, die übrigens nicht nur von Erwachsenen programmiert und designt sein sollen. Valentina Lauer stellt sich ein Internet und soziale Medien vor, in denen junge Menschen mitgestalten und schnell Hilfe bekommen.
Und es müsste eigentlich klar sein, und das ist es auf jeden Fall noch zu wenig, dass Kinder und Jugendliche aktiv bei der Gestaltung digitaler Räume beteiligt werden müssen. Die müssen nicht nur mitgedacht werden, und das passiert schon nicht, bei Design müsste es, sondern die müssen beteiligt werden, die müssen gefragt werden, was wollt ihr denn? Wie fühlt ihr euch denn sicher im Internet? Was braucht ihr denn im Internet, um euch gut informieren zu können, um euch da gut bewegen zu können? Das sind, glaube ich, Aspekte, wenn wir da die Kinder und Jugendliche stärken und diese Aspekte stärken, dann ist es auch viel einfacher, wirklich den Schutz mit zu gewährleisten.
Und wie könnte dieser Schutz oder die konkrete Hilfe aussehen? Thomas Rüdiger zieht im Gespräch immer wieder den Vergleich zum öffentlichen Raum. Hier gibt es Polizeistreifen an besonders gefährdeten Orten. Es gibt Ordner und Sicherheitspersonal bei Großveranstaltungen und mittlerweile immer mehr Vertrauenspersonen, die bei sexueller Belästigung ansprechbar sind und helfen können. Derartiges gibt es online kaum.
Ich würde zum Beispiel eine Kinder-Online-Wache einrichten, wo rund um die Uhr Kinder mit Polizisten, Pädagogen, Ärzten per Videochat zum Beispiel und einem Mausklick Hilfe finden, die ihnen sofort helfen, wenn ihnen so ein komisches Gespräch, ein Video oder so erfahren haben. Und das würde ich in allen Sprachen machen und das würde ich dann vielleicht sogar global aufsetzen. Ja, ich würde gerne virtuelle Polizeistreifen haben, die in allen öffentlichen Bereichen nach Tätern Ausschau halten und ansprechbar sein.
Ob Online-Wache, kindergerechte Plattform oder verpflichtende digitale Bildung. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen bleibt besonders im Netz eine wichtige und große Aufgabe. Parallel steigern Trends wie Sharenting oder das Cybergrooming auf Täterseite die mögliche Gefahr. Fakt ist, Sharenting bezeichnet den Trend, in dem Kinder immer schneller zu InfluencerInnen werden. Frankreich hat hier bereits rechtliche Schritte angewandt, um entstandene Honorare für Kinder bis zur Volljährigkeit zurückzuhalten. KI-Technologie macht es potenziellen TäterInnen immer leichter, sich im Netz ebenfalls als Kinder oder Jugendliche auszugeben. Digitale Bildung ist nicht nur für Kinder und Jugendliche wichtig, sondern auch für ihre Eltern und die Schulen. Im öffentlichen Raum schützen uns Polizei, Ordnungshüter und Sicherheitspersonal. Warum nicht auch online? Du hast Fragen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen im Netz? Dann schreib uns doch an podcast@telekom.de. In den Shownotes haben wir dir wichtige Links und Tipps verlinkt zu dem Thema. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch Digital Crime, um keine der weiteren Folgen zu verpassen. Und lass uns eine Bewertung da. In unserer nächsten Kompaktfolge beleuchten wir wertvolle Tipps für Eltern, damit diese ihren Kindern einen sicheren Zugang zum Netz gewährleisten können. Bis zum nächsten Mal.